Astern im Frost von Anne Berg. Aus dem Kapitel Es ist Krieg. Während die mit Laub und Fahnen geschmückten Züge in die Freiburger Bahnhofshalle einfahren, die Soldaten Rosen in den Gewehrläufen tragen und beschenkt werden, als ob sie alle Geburtstag hätten, stehen die alemannischen Bauern ratlos im schlechten Feldweg, schauen einander betreten an, sehen die weiten, leeren Ackerflächen. Was ist, wenn die Söhne weg sind? Was ist, wenn die Pferde eingezogen werden? Während die Mädchen in ihren weißen Kleidern aufgeregt von Bahnsteig zu Bahnsteig ziehen und den Soldaten Blumen an die Brust stecken, lehnen die Frauen im schlechten Feldweg aus den Fenstern und wischen sich wortlos die Tränen ab. Während immer neue Militärfahrzeuge einlaufen, auf denen selbst die Kanonen mit Rosen und Gladiolen behängt sind, während kleine Birkenbäumchen mit bunten Bändern und manchmal sogar einer Wurst beladen die Offiziersabteile dekorieren, stehen im schlechten Feldweg die, die gehen müssen, immer noch ratlos mitten auf der Straße. Da gibt es kein Lachen und keinen Beifall, wenn ein fescher Soldat einfach so mir nichts, dir nichts ein Mädchen küsst. Da kommt keine Kirmesstimmung auf über so eine kühne Außerkraftsetzung aller bürgerlichen Lebensordnung. Da wogt kein Wir-Gefühl durch die Menge, das alle Standes-, Bildungs- und Besitzschranken zu überspülen und wegzureißen scheint. Die Bauern stehen auf der Dorfstraße, jeder hat mit dem anderen sich selber im Blick. Da wogt weder Volksfeststimmung noch der Gleichheitsrausch, in ihren Gesichtern steht die Sorge um den verlassenen Acker, das zu versorgende Vieh. Vaterland, Erbfeind, die schwersten Gefahren, die durch die Ereignisse am Balkan heraufbeschworen wurden, sind ihnen auf einmal, was sie ihnen trotz der mit goldenen Troddeln behängten Fahne des Kriegervereins und den zum Rhein, zum deutschen Rhein singenden Schulkindern am Seelandstag immer schon gewesen sind, eine ferne, sehr hohe weiße Wolke, rosa verschwimmend im Abendlicht, von der ein kleiner, feister, halsloser Festredner neben seinem Zylinder auf dem Podest vor dem Rathaus behauptet, sie sei die Morgenröte der Erneuerung über dem christlichen Abendland. Und diese rosa schimmernde Wolke, die sie für ein bisschen Glanz im immergleichen Auf und Ab zwischen Acker und Hof gehalten hatten, für das bisschen Glanz, das der Mensch braucht, um glauben zu können, dass es seine Kinder weiterbringen und besser haben werden, dieses bisschen Glanz ganz hoch oben und weit weg, hatte sich unversehens zu einem Gewitter über ihnen zusammengebraut. Der Rausch des Wir-Gefühls, das von sich meinte, dass nicht Eroberungslust, sondern der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den Gott die Deutschen gestellt habe, beseele dieses Volk, seinen Kaiser und seine rosenbekränzten Kanonen, dieser Rausch kam nicht über die alemannischen Bauern. Der eine, der mit der Mistgabel in der Hand aus dem Stall sprang und lachend schrie, »Es ist Krieg, es ist Krieg!« Der erstarrte noch unter der Stalltüre zur Salzsäule vor den ernsten betretenen Gesichtern, die ihn musterten. Die kreatürliche Angst des Tieres, das die tödliche Gefahr wittert, schlug ihm aus den Gesichtern entgegen und brachte ihn zum Verstummen. Die Männer waren fort und die Tage des Wartens begannen. Schon das Schweigen beim Frühstück war anders geworden. Früher war es ein mundfaules, verschlafenes Schweigen gewesen, das niemand zu unterbrechen brauchte, weil alles, was es für den Tag zu besprechen gab, am Abend vorher besprochen worden war. Es wurde höchstens nochmal nach den Vesperbroten oder einem Apfel für den Ranzen gefragt. Jetzt war schon das Schweigen beim Frühstück bedrückend. Schon beim Frühstück fing das Warten an, das Warten auf die Post. Wenn die anderen Männer aus dem Haus waren, wirtschaftete die Mutter eine Stunde lang verbissen durch das Haus. Das Geschirr klapperte in der Küche, dann wurden alle Fenster zur Straßenseite hin in Angriff genommen. 2 Stunden ging das einigermaßen, dann blieb die Mutter auf einmal gedankenverloren stehen, den zurückgeklappten Fensterflügel in der Hand und starrte hinaus auf die Straße, als ob sie auf etwas wartete. Die Post konnte es nicht sein, die kam frühestens 1 Stunde später. Und doch schien sie zu warten, nur einen Augenblick. um dann umso schneller mit den nassen Lappen über die Scheibe zu wischen und das nasse Glas mit einer Handvoll zusammengeknüllten Zeitungspapiers trocken zu reiben. Manchmal fiel ihr der Lappen, sogar das Zeitungspapier, aus der Hand. Je näher es auf 10 Uhr zuging, immer endlosere Augenblicke lang schien sie zu vergessen, was sie machte. Gegen 10 lehnte sie sich immer wieder zum Fenster hinaus und sah gespannt die Straße hinunter. Endlich. Als sie den Briefträger kommen sah, warf sie den Lappen in den Eimer, dass es spritzte, und rannte die Treppe hinunter. Der Briefträger winkte ihr vom Gartenzaun her, er hatte nur eine Rechnung für den Vater. Die Mutter lehnte einen Augenblick gegen den Türpfosten, die Hand, die den Umschlag mit der Rechnung hielt, zitterte leicht. Dann strich sie sich mit der Hand eine Haarsträhne aus der Stirn, seufzte und kam wieder ins Haus zurück. Noch waren Ferien. Das Kind war froh, als die Schule wieder anfing. Wenigstens musste es dieses lähmende Warten auf den Briefträger nicht mehr jeden Morgen mit aushalten. Dafür war der Heimweg so eine Sache. Aus Angst vor der Angst trödelte das Kind manchmal auf dem Heimweg herum, ließ sich von der Mina die jungen Kätzchen zeigen, streichelte einem ganz schwarzen mit weißen Pfötchen über das Fell und dachte, zu Hause wissen sie es vielleicht schon. Wenn das Kind vom Gartentor zur Haustür rannte, hatte es jedes Mal Herzklopfen, auch wenn es gar nicht schnell nach Hause gelaufen war. Man konnte dem Haus ja von außen nichts ansehen, es hatte schließlich nichts zu sagen, ob ein Fenster offen stand oder nicht. Wenn das Kind vom Gartentor zur Haustür rannte, hatte es jedes Mal Herzklopfen. Es hörte schon unten im Flur an der Stimme der Mutter aus der Küche, ob eine Karte gekommen war von den Onkeln oder von Bruder Wilhelm oder von dem Christel. Dann ordnete die Mutter alles schnell an, war geschäftig und fast fröhlich, rief ihm zu, es solle den Tisch decken und Männer und Kinder zum Essen holen, das Katzenfutter hinausstellen und nach dem Essen die Hühner nicht vergessen, während sie auf dem Küchentisch den Salat in einer großen Schüssel machte. Wenn das Kind aber den Flur betrat und die Küchentür nicht sperrangelweit offen stand, die Mutter nicht viel sagte und man ganz von selber mit der Anna zusammen anfing, den Tisch zu decken und nach dem Katzenfutter zu sehen, dann hatte der Briefträger wieder nichts gebracht. Wenn man das Gartentor aufmachte, konnte man noch nichts wissen. Sobald man aber im Flur stand, wusste man alles, als wäre man dabei gewesen. Manchmal, an besonderen Tagen, wusste man schon vor der geschlossenen Haustüre, was geschehen war. So wie man manchmal vor der geschlossenen Haustüre anderer Leute schon weiß, dass sie heute nicht da sind, bevor man klingelt. So war es dem Kind schon ein paar Mal gegangen, dass es vor der Tür schon wusste, heute hat einer geschrieben, als ob etwas von der Freude der Mutter zwischen den Türpfosten hängen geblieben wäre. Und das hatte auch schon vor der Türe gewusst, da war schon die Beklemmung gewesen, als die Nachricht kam, der Onkel Hans sei gefallen. Als die Küchentür angelehnt und die Mutter nicht in der Küche war, fing es an zu hoffen, dass es sich irrte. Als es den Vater in der Stube sitzen sah, in seinem Lehnstuhl, hatte es Angst, es sei der Wilhelm oder der Christel. »Der Onkel Hans ist gefallen«, sagte der Ernst, der auf dem Sofa saß und einen Briefumschlag in den Händen herumdrehte. »Der Onkel Hans«, dachte es zuerst fast erleichtert, weil es nicht der Wilhelm oder der Christel war. Dann wandte es sich dem Ernst zu, der letzte Abend fiel ihm ein, die Augen, die die Augen der Mutter waren und voll Tränen standen. Heute noch hoch auf stolzen Rossen, morgen durch die Brust geschossen, ging es dem Kind durch den Kopf. Es versuchte, sich den Onkel Hans tot vorzustellen, erschossen. Es gelang ihm aber nicht. Die Mutter hatte sich im Schlafzimmer eingeschlossen. Das Kind ging zur Tür und hörte sie weinen. Eine Weile hörte es hilflos zu, dann fing es auch an zu weinen und ging wieder zu den anderen. Das Kind sah das Bild vor dem Fenster und sah es nicht. Es sah darüber hin, wie man über das Tägliche und Gewohnte hinsieht, und dachte, nie mehr wird er über ein Feld gehen. Andere werden im Feld stehen, denen der Schweiß zwischen den Schulterblättern herunterrinnt. Er liegt jetzt in einer Grube verscharrt für das Vaterland, für den Kaiser, wie sie immer sagen. Aber das sagen sie jetzt nicht mehr. In der Schule und in der Kirche sagen sie es immer noch, aber in der Küche sagen sie es nicht mehr. Es war an dem Tag, als mit dem ersten Reif auf den Bäumen schneekalte Luft zu riechen war, als es sich von der angelehnten Küchentüre nicht mehr täuschen ließ. Auf dem Küchenstuhl neben dem Herd saß die Anna, die heute früher aus der Schule gekommen war. Als das Kind das Gesicht der Anna sah, dachte es nur, der Wilhelm oder der Christel? Der Christel, sagte die Anna. Sonst sagte sie nichts, nur der Christel.